Im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 lesen wir: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich will diesen Bibelvers mal aus dem Zusammenhang reißen. Ich glaube, eine Person, die momentan diesen Vers sich als Lebensvers nimmt, ist der amerikanische Präsident George W. Bush, der mit allen seinen Kräften versucht, den Kampf gut zu Ende zu kämpfen, bevor er dann Ende des Jahres das Zepter abgeben muss. Im Rahmen dieses Kampfes ist er Mitte Januar in den Fernen Osten oder in den Nahen Osten gegangen und hat dort versucht, den Friedensprozess zwischen Palästina und Israel voranzubringen. Er war also in Palästina, er hat mit dem König Abdullah in Saudi-Arabien gesprochen, er hat Kuwait besucht, und an dem Abend seines Heimganges hat er dann im Fernsehen Al-Arabia... Okay, gut. Also seines Heimflugs. Ich muss sehr aufpassen heute Abend, was ich sage. Meine Frau ist Amerikanerin und hat mich gewarnt, dass ich nichts über Bush sagen darf. Und jetzt tue ich also... Gut. Also, Abreise, ja, nicht seines Abdankens. Hat er dann im Fernsehen Al-Arabia die folgende Bemerkung von sich gegeben. Und ich muss sagen, damit hat er eigentlich den guten Kampf begraben. Als er gesagt hat: Ich bete zu demselben Gott wie die Muslime. Ja, und das passt sicherlich auch zu diesem Islampapier, was jetzt gerade von sämtlichen Evangelikalen unterzeichnet wird. Ja, wir sitzen vielleicht hier und sagen: Oi, wie kann er das nur sagen? Aber warum? Warum nicht? Warum kann Allah nicht derselbe sein wie der Gott, den wir anbeten? Praktisch gesehen würde es irgendeinen Unterschied machen. Ja, ich habe heute Abend mal die zwei Fragen hier ganz zu Anfang. Wie wirkt sich die Dreieinigkeit auf unser tägliches Leben aus? Die Tatsache, dass wir also nicht unitarisch sind wie jetzt die Muslime, das ist also, die keine Dreieinigkeit haben. Ob wir nun Allah als Christen dienen oder unserem dreieinigen Gott dienen, was ist denn eigentlich der Unterschied? Wie wirkt sich die Dreieinigkeit auf unser tägliches Leben aus? Ob es nun ein dreieiniger Gott ist oder nicht? Wie wirkt sich die Dreieinigkeit auf unsere Anbetung aus? Wir sind alle sehr enttäuscht von Bush, wenn er das sagt. Aber überlegen wir doch einmal, wie sieht denn unser Christsein aus? Ist denn unser Christsein wirklich so dreieinig? Trinitatisch? Zu Anfang will ich heute Abend vielleicht einmal zwei Formen der Anbetung aufzeigen. Und ich versuche heute Abend mal ganz pädagogisch zu sein, indem ich diesen Overhead-Projektor benutze. Vielleicht gelingt mir das auch gleich in ein paar Minuten nicht mehr, aber ich werde versuchen, einfach mal parallel hier zu arbeiten. Zuerst einmal die erste Form der Anbetung. Anbetung ist etwas, was wir tun. Wir gehen am Sonntag in die Kirche oder in die Gemeinde. Wir singen unsere Lieder vor Gott. Wir sprechen ein Fürbittegebet für die Welt. Wir bringen unser Anliegen vor Gott. Wir hören auf eine Predigt. Wir bringen unsere Zeit ein für Gott, unser Geld, unsere Talente. Es ist Gott. Wir beten ihn an und wir bringen Dinge vor ihn. Die Anbetung ist im Grunde genommen etwas, was wir tun. Wir geben uns zur Ehre Gottes Mühe und bringen unsere Darbringungen vor ihn. Die einzige Darbringung ist unsere Darbringung. Die einzige Fürsprache oder Fürbitte ist unsere Fürsprache. Das einzige Opfer, was hier gebracht wird, ist unser Opfer. Die Tatsache, dass Jesus unser Mittler ist, daran glauben wir zwar, aber das kommt nicht wirklich, spielt keine Rolle in dem, wie wir anbeten. Die Tatsache, dass es einen Heiligen Geist gibt, ja, daran glauben wir. Und sicherlich, der Heilige Geist macht auch irgendwas in unserem Leben. Aber eigentlich, ganz praktisch gesehen, für unsere Anbetung, spielt es keine größere Rolle, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Wir sitzen in unseren Kirchenbänken oder auf kuscheligen Stühlen und schauen dem Pfarrer zu, wie er sein Ding tut und uns anpredigt und sagt, wie wir unser Ding tun sollen. Und dann gehen wir nach Hause und machen das, was er gesagt hat, zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, ob sich damit irgendjemand identifizieren kann. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn ich sage, gut, was wäre denn die Alternative? Jetzt wird es schon ein bisschen theologischer und komplizierter. Ein zweiter Ansatz wäre, dass Anbetung die Gabe der Teilnahme durch den Heiligen Geist an der Kommunikation des eingeborenen Sohnes mit dem Vater ist. Und das ist eigentlich, wenn wir die Definition für Anbetung haben, dann kehren wir zurück zu dem, was die Reformatoren eigentlich beschwört haben und worauf sie hingewiesen haben, was sie geglaubt haben über Anbetung. Anbetung ist die Gabe, dass ich jetzt durch den Heiligen Geist teilnehme an der Kommunikation zwischen dem Sohn und dem Vater. Dass ich also in Jesus Christus, verbunden mit Jesus Christus sozusagen jetzt, Gott, den Vater, Anbetung. Anbetung ist Teilnahme durch das Einssein mit Jesus Christus an dem, was er ein für alle Male für uns getan hat. Ich komme also durch das Opfer Jesu Christi vor Gott. Jesus Christus hat sich selbst dem Vater hingegeben und hat in seinem Leben und Tod am Kreuz und in dem, was er weiterhin für uns in der Gegenwart des Vaters tut, da steige ich mit ein. Es ist seine Mission für den Vater hier auf Erden, an der ich jetzt teilhabe. Ist das meine Anbetung? Jetzt ist Anbetung nicht mehr das, was ich vor Gott bringe, sondern es ist etwas, wo ich mich einreihe, wo ich sage, es findet hier bereits Anbetung schon statt zwischen dem Sohn und dem Vater. Und ich füge mich ein, ich nehme meinen Platz in Jesus Christus ein, auf das der Vater verherrlicht wird. Ich lebe aus der Gewissheit heraus. Ich bete Gott aus der Perspektive heraus an. Ich diene Gott aus der Perspektive heraus, dass ich ein Sohn oder eine Tochter durch Jesus Christus, ein Sohn oder eine Tochter Gottes geworden bin. Diese Kindschaft Gottes also durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Ich habe Teil an Jesus Christus und ich teile jetzt in der Sohnschaft, in der Kindschaft Jesu Christi. Diese Gemeinschaft, die der Sohn mit dem Vater hat, an dieser Gemeinschaft nehme ich mit teil. Es ist also nicht länger das, was ich vor Gott bringe, sondern was Jesus, der Sohn, vor den Vater bringt, dadurch, dass ich teilhabe an ihm. Diese Anbetung, die eine Gabe der Teilnahme durch den Heiligen Geist an der Kommunikation des Sohnes mit dem Vater ist, da ist Gott jetzt nicht nur das Objekt, derjenige, der angebetet wird, sondern er ist auch der Agent. Jesus ist der, der den Vater anbetet und ich bin vereint mit Jesus Christus. Und somit ist es also nicht mehr, dass der Mensch meint, ich hätte etwas vor Gott zu bieten. Sondern das, was ich vor Gott zu bieten habe, ist das, was ich an und in Jesus Christus habe. Einige von Ihnen sagen sich jetzt heute Abend vielleicht, das ist ziemlich abgefahren, so Anbetung zu definieren. Und für die meisten von uns ist es wahrscheinlich etwas Neues, so über Anbetung zu denken. Dass Anbetung dann stattfindet, wenn ich mich selbst in meiner Verbundenheit zu Jesus Christus sehe und darin erkenne, dass darin Gott am meisten verherrlicht wird. Dass ich nicht mehr auf mich selbst gucke, ist auf jeden Fall befreiend, was ich hier sage. Es ist nicht mehr, dass ich mich auf mich selbst gucke und sage, ist das, was ich vor Gott tue, ist mein Leben, wie ich es lebe, ist das, was ich ihm geben und bringen kann, ist das überhaupt ausreichend und gut genug? Dieser Druck fällt weg. Sondern es ist ein Überzeugtsein, dass das, was ich an und in Jesus Christus bin und habe, das ist es, was angenehm ist vor Gott. Nun, genau darum geht es eigentlich in dem Text, der jetzt vor uns liegt in diesen nächsten Tagen. Diese Anbetung, wo wir in der Verbundenheit mit Jesus Christus teilhaben an der Kommunikation des Sohnes mit dem Vater, das ist es eigentlich, was jetzt Jesus versucht, seinen Jüngern zu erklären in dieser Rede, die nennen wir die Abschiedsrede. Jesus verabschiedet sich jetzt von seinen Jüngern. Und es ist eigentlich eine komische Abschiedsrede, weil er ihnen schon sagt, dass er wiederkommen wird. Aber im Rahmen dieser Abschiedsrede, die wir hier in Kapitel 13, Vers 31 anfangen und dann bis zum Ende von Kapitel 16 geht sie. Und dann im anschließenden Gebet des hoherpriesterlichen Gebetes Jesus Christi, in dieser Abschiedsrede und in diesem Gebet versucht oder erklärt Jesus jetzt diese Art von Leben in der Anbetung vor Gott. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und sicherlich, wenn wir an morgen früh denken, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, da sehen wir genau dieses Thema. Ja, in unserer Verbundenheit mit Jesus Christus werden wir Frucht bringen. Aber in dieser ganzen Abschiedsrede und dann auch in dem hohen priesterlichen Gebet erläutert Jesus, wie dieses Leben der Anbetung aussieht. Nun, der Predigtext, der jetzt vor uns liegt, beinhaltet nicht nur Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sondern auch die Jahreslosung dieses Jahres. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Jesus ist in der Gegenwart Gottes und er lebt ein Leben dort in der Gegenwart Gottes und dieses Leben hat Auswirkungen auf unser Leben. Und das ist genau der Gedanke, den wir heute Abend nachgehen sollen. Gott ist ein dreieiniger Gott, er existiert in dieser Dreieinigkeit, der Sohn existiert jetzt in der Gegenwart des Vaters, er lebt und deshalb leben wir. Immer wieder im Johannesevangelium stoßen wir auf dieses Thema ewiges Leben. Aber wie ich vorhin schon sagte, wenn wir jetzt mal wirklich sagen sollten, was ist denn eigentlich das ewige Leben, was heute schon beginnt? Wie sieht es aus? Was verändert sich in dem Moment, wo ich ein Christ werde? Wie wirkt der Heilige Geist in meinem Leben? Nun, genau diese Fragen beantwortet Jesus eigentlich hier in seiner Abschiedsrede. Er beantwortet für uns die Frage, und deshalb habe ich einfach mal die Überschrift gewählt für Kapitel 13, Vers 31 bis Kapitel 14, Vers 31, also diesem ersten Teil der Abschiedsrede, Einführung in das neue Leben in Jesus Christus. Einführung in das neue Leben in Jesus Christus. Und ich habe jetzt einfach mal den Text genommen und ich habe ihn in 13 Teile aufgeteilt. 13 hat keine tiefere Bedeutung hier. Hat sich einfach so ergeben. Und sicherlich könnten wir den Text heute Abend auch anders präsentieren, aber ich habe einfach mal versucht, jeden einzelnen Abschnitt zusammenzufassen, um uns wirklich diese Einführung in dieses Leben, was den meisten von uns sicherlich fern liegt, wo wir eigentlich ja noch viel dazulernen müssen. Und seien Sie geduldig mit mir, wir versuchen das Stück für Stück jetzt zu erarbeiten. Jesus selbst kommt nie klar heraus und sagt, so ist es, ja, er gibt uns keine schöne Gliederung, sondern wie es auch im ersten Johannesbrief tut, er redet eigentlich immer wie in einer Spirale, ja, kommt immer wieder auf dasselbe Thema zurück, geht immer wieder um das Thema herum, ja, und so wollen wir auch heute Abend eben dieses Spiralmaterial versuchen zu gliedern. Ja, wir werden also ein bisschen hin und her springen, aber insgesamt ergeben sich also 13 Punkte und dann nachher habe ich noch 13 Fragen an uns, mit denen wir versuchen, das Ganze anzuwenden. Ja, also, auf geht's. Zuerst einmal, ja, der Sohn wird nach seiner irdischen Mission wieder mit dem Vater vereint. Und das ist es, was Jesus jetzt seinen Jüngern hier in der Abschiedsrede erklärt. Er sagt, ich werde von euch gehen und ich werde zurückkehren zum Vater. Da lesen wir hier in Johannes Kapitel 13, Vers 31 bis 38 und ich gehe also noch mal ein bisschen zurück zu dem Text, den der Dr. Nestvogel vorhin schon betrachtet hat, einfach um das alles zusammenhängend auch zu erläutern. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. In den Versen bis Vers 30 hatten wir davon gelesen, dass Judas jetzt gegangen ist, um Jesus zu verraten. Und damit ist eigentlich das letzte Hindernis entfernt worden, das noch jetzt der bevorstehenden letzten Stunde Jesu im Wege stand. Jetzt ging ab jetzt Jesus geradezu auf das Kreuz. Die Verhaftung, die Verurteilung, die Kreuzigung würden jetzt ihren Lauf nehmen. Und somit fängt der Prozess an, der dazu führen würde, dass der Gottessohn, der einst die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, jetzt wieder zurückkehrt in die Herrlichkeit des Vaters. Ja, im hohen priesterlichen Gebet wird dies besonders deutlich, wenn er in Kapitel 17, Vers 5 sagt, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Von vor Grundlegung der Welt haben Vater und Sohn in innigster, liebevollster, herrlichster Beziehung dort im Himmel gelebt. Aber diese Gegenwart, diese Herrlichkeit hatte Jesus für eine Weile verlassen müssen, hat hier auf Erden gelebt und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er wieder vereint wird mit dem Vater und deshalb die Jünger verlassen wird. Jesus ist verherrlicht, weil er in die Gegenwart Gottes zurückkehrt. Etwas, wonach er sich sehnte. Ein großes Opfer, wie wir im Philipper Kapitel 2 sehen, was Jesus hier verbracht hat, dass er überhaupt diese Gegenwart des Vaters verlassen hat. Der Vater wiederum wird darin verherrlicht, dass Jesus jetzt am Ende seines Lebens sich opfern würde für die Menschen. Dass er in den Tod geht, dass er hiermit Gott dem Vater gehorsam ist. Es war der Wohlgefallen des Vaters, dass er zerschlagen werden sollte. Der Vater wurde dann eigentlich das ganze Leben dadurch verherrlicht, dass Jesus wie ein Spiegel war, der die Herrlichkeit Gottes den Menschen offenbart und wiedergespiegelt hatte. So sehen wir also, Jesus ist verherrlicht, wenn er jetzt in die Gegenwart Gottes kommt. Der Vater wird verherrlicht durch diesen Gehorsamstod, den Jesus erleiden würde. Es ist absolut erstaunlich, was wir hier lesen. Der Vater und Sohn sind so innigst verbunden, dass man sagen kann, wenn der Sohn verherrlicht wird, dann wird dadurch auch der Vater verherrlicht. Und wenn der Vater verherrlicht wird, dann wird dadurch auch der Sohn verherrlicht. Und das vielleicht also als zweite Erklärung zu dem, warum wir dann hier in Vers 32 lesen, so wird Gott nun auch in sich selbst verherrlicht. Vater und der Sohn sind so innig verherrlicht, dass wenn der eine verherrlicht wird, auch der andere verherrlicht wird. Und wir wollen jetzt schon mal hier einen kleinen Preview machen, eine kleine Vorschau, wie jetzt diese innigste Beziehung zwischen Vater und Sohn auch eine Auswirkung haben wird für die Jünger, die Jesus hinter sich lässt. Noch redet Jesus nicht hier in Kapitel 13 davon, aber nur damit wir ungefähr mal wissen, worauf das hinausläuft, wollen wir einmal gemeinsam Johannes Kapitel 17 lesen. Schon mal ein bisschen zu diesem hohepriesterlichen Gebet lesen und da vielleicht, wohin führt das alles, was Jesus jetzt hier anfängt in Kapitel 13, Vers 31 zu verkündigen. Da lesen wir hier jetzt, ich fange einfach mal an in Vers 12, Johannes 17, Vers 12. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus sie nie verlassen. Er hat sich um sie gekümmert, er hat sie bewahrt. Wir sehen also schon, irgendwie muss jetzt eine Alternative gefunden werden. Dass wenn Jesus jetzt geht, sie durch etwas anderes oder jemand anderes bewahrt werden. Nun aber, Vers 13, komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Jesus hat sie bisher bewahrt vor dem Bösen. Jetzt muss irgendwie ein anderer Weg gefunden werden, damit seine Jünger bewahrt werden vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie sind zu meinen Kindern gekommen und sie leben eigentlich als Fremdlinge in der Welt. Fremdlinge, warum? Was setzt sie ab von der Welt? Auch die Frage muss Jesus jetzt im Laufe dieses Textes beantworten. Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende auch ich sie in die Welt. Wahrheit. Dein Wort, heilige sie durch die Wahrheit. Ja? Wir werden gleich lesen, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann später schüttet er den Geist der Wahrheit auf sie aus. Ja? Sie müssen in der Wahrheit wandeln. Wie wird Gott das erfüllen, dieses Gebetsanliegen? Dass sie in der Wahrheit geheiligt werden. Genauso wie Gott, der Vater, jetzt seinen Sohn in die Welt gesandt hatte, aber der Sohn jetzt zurückgekehrt ist zu dem Vater, so müssen wir jetzt auch hier sehen, dass Jesus gleich irgendwie erklären muss, inwiefern jetzt seine Jünger seine Lebensmission weiterführen. Dass also, obwohl Jesus jetzt weggeht, sein Werk, seine Mission hier auf Erden weitergeht, und zwar in und durch seine Jünger. Okay? Vers 19. Ich heilige sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und somit sehen wir, das, was Jesus jetzt hier erklärt, obwohl er es zu seinen Jüngern sagt, betrifft heute Abend sie und mich. Wir haben über die Jahrtausende das Wort von den Jüngern erhalten. Wir haben denselben Glauben wie die Jünger, und von daher, nicht nur in den Jüngern setzt sich diese Mission Jesu fort, sondern auch in uns. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Okay, noch ein weiterer Hinweis. Irgendwie wird Jesus jetzt gleich seinen Jüngern erklären und sagt, diese innigste Beziehung, zu der ich jetzt zurückkehre, wo ich eins bin mit dem Vater, diese innigste Beziehung soll hier auf Erden wiedergespiegelt werden. Einigkeit im Himmel soll sich widerspiegeln durch Einigkeit zwischen seinen Jüngern. Das werden wir sehen. Erfüllt sich in dem Liebesgebot, dass ihr einander liebt, wie auch ich euch geliebt habe. Okay? Und was ist das Resultat davon? Dass Gott verherrlicht wird. Dass also genauso wie jetzt das Einssein zwischen Vater und Sohn im Himmel Verherrlichung und Ehre dem Vater, dem dreieinigen Gott bringt, so wird auch dadurch, dass die Dreieinigkeit hier auf Erden in der Gemeinde Jesu Christi wiedergespiegelt wird, auch wird dadurch dann Verherrlichung des Vaters stattfinden. Vers 22, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Innigste Beziehung jetzt auch zwischen den Jüngern und Jesus. Sie haben die Herrlichkeit Jesu. Auch das wird Jesus uns gleich erklären. Ich in ihnen und du in mir. Also Verkoppelung auf allen Ebenen. Sohn und Vater vereinigt, Sohn vereinigt mit den Jüngern, Jünger mit Jüngern vereinigt und somit dann auch Jünger mit Gott vereinigt. Ein großes Einssein. Was bedeutet das alles? Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Der Höhepunkt dieser Einigkeit reflektiert jetzt dadurch, dass die Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, diese Liebe gilt seinen Jüngern. Es ist absolut radikal, was Jesus hier sagt. Und liebe Geschwister, das, was hier in diesen Worten zusammengefasst wird, das ist ewiges Leben. Das ist Leben. Leben im Fluss. Das ist es, was es heißt, wenn Jesus sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Somit also hier einfach mal schon mal, wo soll das alles hinführen? Dass Jesus jetzt seine Jünger verlassen wird. So kommen wir zu Punkt Nummer 2. Die Vereinigung von Vater und Sohn bedeutet jetzt physische Trennung. Von seinen Jüngern, aber eigentlich physische Trennung von der Welt. Ja, wir können das eigentlich durchstreichen und sagen einfach von der Welt, sowohl seine Jünger als auch die Welt. Da lesen wir jetzt hier in Kapitel 13, Vers 33. Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Kapitel 13, Vers 33, Entschuldigung. Ja. Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch, ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ich gehe zum Vater und dort könnt ihr nicht hinkommen. Da er weiß, dass seine Verherrlichung jetzt ansteht, versucht er jetzt in diesen folgenden Versen seine Jünger vorzubereiten darauf, dass er weggeht. Dass nur noch eine kurze Zeit bei ihnen sein wird, kann sich entweder auf die Kreuzigung beziehen oder auch auf die Himmelsfahrt. Dass er also sagt, ich werde gekreuzigt und insofern werde ich nicht mehr bei euch sein, oder dass er schon auf die Zeit danach schaut, ich werde gen Himmel fahren und dann nicht mehr bei euch sein. Aber wir sehen hier in diesem Vers jetzt schon eine interessante Zweiteilung. Nämlich Differenzierung zwischen der Welt und den Jüngern. Diese selben Worte, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen, die hatte Jesus bereits schon zu der Welt, zu den Nicht-Juden, also nicht ihm Nachfolgenden, Nicht-Jüngern gesagt. Da lesen wir in Kapitel 7, Vers 34, ich lese einfach mal vor. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und dann in Kapitel 8, Vers 21 sagt er zu den Menschen, die noch in der Welt sind. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Diese selben Worte, die er also eigentlich zu den Ungläubigen bereits gesprochen hatte, als eine Warnung, sie werden ihn nicht finden und sie werden in ihren Sünden sterben. Diese selbe Aussage macht er jetzt auch seinen Jüngern gegenüber. Aber was für ein Unterschied. Dass er weggeht, bedeutet für die Welt, sie werden in ihrer Sünde sterben. Dass er weggeht, bedeutet für die Welt, sie werden ihn nie finden. Sie gehen in die ewige Verdammnis. Aber für seine Jünger macht es all den Unterschied. Für seine Jünger öffnen sich neue Horizonte. Was für Horizonte, werden wir gleich sehen. Weil er jetzt zu dem Vater geht. Er wird jetzt abwesend sein, physisch. Aber schon mal vorausschauen, habe ich hier geschrieben, eine geistliche Vereinigung wird diese nun ersetzen. Die Jünger werden eines Tages ihm nachkommen, wie wir gleich sehen werden. Sie werden dort, wo er jetzt ist, nachdem er ihnen eine Stätte bereitet hat, nachkommen. Die Jünger werden aufgrund seines himmlischen Leben, seiner himmlischen Existenz, werden sie hier auf Erden ein sehr fruchtbares Leben leben. Ein großer Unterschied, die Welt und die Jünger. Eine Sache, die hier stattfindet, Jesus geht weg. Für die einen ist es Verdammnis, für die anderen ist es Leben. Wir kommen zu Punkt Nummer 3. Jesus, der jetzt weiß, dass er weggeht, lässt klare Anweisungen hinter sich, was in seiner Abwesenheit hier auf Erden die Spielregeln sind für die, die er hinterlässt. Und eigentlich lässt er nur eine Spielregel hinter sich, die jetzt sozusagen diese Zeit der Abwesenheit Jesu administrativ begleitet. Wir lesen hier jetzt in Kapitel 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe unter den Jüngern soll die Liebe innerhalb der Dreieinigkeit widerspiegeln. Das, was jetzt hier in Zukunft zwischen den Jüngern geschieht, sondern eine Reflexion dessen sein, was dort stattfindet, wenn der Sohn mit dem Vater wieder vereint ist. Dies eine Gebot lässt er ihnen, dass sie einander lieben. Und es ist natürlich, dass Jesus nur dieses eine Gebot ihnen gibt, dass er sozusagen alle seine Gebote auf dieses eine reduziert, hat eng damit zu tun, dass es die Gegenwart zwischen Sohn und Vater im Himmel ist, was eigentlich diese ausmacht. Das Wesen dieser Gegenwart ist die innige Liebe zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Und das ist auch der Grund, warum Jesus sich gefreut hat, warum er sich gesehnt hat, zurückzukehren in den Himmel. Und es ist etwas, was wir nie verstehen werden, diese innige Beziehung zwischen Vater und Sohn dort im Himmel. Es war die Liebe, die Jesus getrieben hat, durch diese Drangsal, durch diese Qual des Kreuzes. Am Ende dieses ersten Abschnittes, dieser Abschiedsrede, das erste Ende dieses ersten Teils ist im Johannes Kapitel 14, Vers 31, also in dem letzten Vers, den wir heute Abend betrachten wollen, da heißt es: Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Das war der Katalysator hinter der Kreuzestat, die Liebe zum Vater. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Und diese Liebe zum Vater, die sollte jetzt wiedergespiegelt werden durch die Liebe untereinander zwischen den Jüngern. Was ist Agape-Liebe? Johannes 1. Korinther Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Dort wird diese Agape-Liebe beschrieben. Und es ist eine göttliche Liebe. Was Paulus hier aufzeigt, ist eine Liebe, die opferbereit ist und nicht abhängig ist von dem Verhalten des Empfängers. Es ist eine Liebe, die nicht berechenbar ist. Es ist keine Liebe, die reagiert auf das, was sie schon in der Person, der sie die Liebe zeigt, vorfindet. Sondern es ist eine Liebe, die agiert. Eine Liebe, die bereit ist zu geben, egal wer der Empfänger ist. Und diese Art von Liebe, eine göttliche Liebe, die Liebe, die Gott offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat die Welt gesehen, dass die Welt ganz bestimmt nicht liebenswürdig war. Ja, als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Ja. Es war nicht, dass die Welt liebenswert war, dass die Welt diese Liebe verdient hat. Aber Gott hat gegeben. Er hat geopfert. Und es ist diese Liebe, die jetzt auch in der Gemeinde wiedergespiegelt wird. Während Jesus dort in dieser Liebe mit dem Vater existiert, sollen auch wir als seine Gemeinde, als die, die er hinter sich gelassen hat, diese Liebe widerspiegeln. Und das erklärt auch der Grund, warum er sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch. So heißt der Nächsten lieben, finden wir schon im dritten Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, finden wir schon im fünften Mose. Ja? Diese beiden Gebote waren nichts Neues. Aber jetzt kommt dazu: Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Die Liebe, mit der ich euch geliebt habe, diese Agape-Liebe, mit dieser Liebe sollt ihr jetzt euch untereinander lieben. Diese Liebe, die zwischen den Personen der Dreieinigkeit existiert, diese Liebe sollt ihr jetzt widerspiegeln. Die Befähigung dazu kommt von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und auch insofern ist es ein neues Gebot. Es ist diese Liebe also, die jetzt in der Abwesenheit Jesu hier das Verhalten zwischen den hinter Jesus hinterlassenen Jüngern beschreiben soll. Wir kommen zu Punkt Nummer 4. Die Vereinigung von Vater und Sohn bedeutet zeitweilige Trennung von den Jüngern, da diese vorerst Jesus nicht folgen können. Also sehr ähnlich wie in Punkt Nummer 2 war noch eher vielleicht das ausgeweitet auf die Welt, aber jetzt hier, es ist eine zeitweilige Trennung von den Jüngern, da sie vorerst Jesus nicht folgen können. Da lesen wir jetzt hier darüber, dass Petrus den Herrn Jesus verleugnen wird. Da lesen wir in Vers 36: spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Seine Jünger kommen hier nicht mehr ganz mit. Sie können ihm nicht ganz folgen. Was redet Jesus hier von Abschied und von Weggehen? So wie Bruder Netzfolge vorhin schon gesagt hatte, Petrus konnte gar nicht warten, bis Jesus einen kleinen Moment Pause gemacht hat, damit er diese Frage einwerfen kann. Was meinst du? Wir sind das ganze Leben dir schon, oder diese letzten 3 Jahre dir überall hin gefolgt. Wir werden dich doch ganz bestimmt nicht gehen lassen. Sie sind bis zu diesem Punkt ihm fast überall hingefolgt. Wo könnte er bloß hingehen, wo sie ihm nicht folgen können? Sie verstehen nicht ganz, wovon Jesus hier redet. Und so muss Jesus jetzt hier seine Abhandlung unterbrechen, um ihnen das zu erklären. So erklärt Jesus jetzt dem Petrus, dass er ihm diesmal nicht folgen wird. Petrus sagt hier zwar, dass er sein Leben für Jesus lassen wird, aber in Wirklichkeit muss Jesus erstmal sein Leben für seine Jünger lassen. Er muss sich als ein Opfer hingehen. Er musste einen Weg gehen, dem die Jünger noch nicht folgen konnten. Er musste durch den Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt zu seinem letztendlichen Ziel, nämlich zu der Vereinigung mit dem Vater, hindurchgehen. Ein Weg, den die Jünger nicht gehen konnten. Sie konnten nicht mit am Kreuz sterben. Sie konnten nicht mit auferstehen. Denn für ihren Tod und ihre Auferstehung ist die Voraussetzung der Tod, dass Jesus erst einmal den Tod besiegt hat. Sie waren nicht fähig, ihm zu folgen. Und wir sehen selbst in dieser Verheißung, dass Petrus Jesus verleugnen wird. Selbst da sehen wir schon die Sündhaftigkeit, die Schwäche. Auch da musste Jesus für ihn beten, wie er später gesagt hat. Jesus musste in der Gegenwart des Vaters für ihn eintreten, damit so etwas nicht wieder geschieht. Wir sehen also in allem, was wir jetzt hier in diesen Versen 36 bis 38 sehen, sie sind nicht in der Lage, diesen Weg vorerst zu gehen. Aber wenn Jesus vorangeht, dann könnte er ihnen den Weg bahnen. Er könnte ihn diesen Platz auch zusichern, so dass sie doch eines Tages ihm dorthin nachkommen können. Und dazu kommen wir jetzt auch hier in Kapitel 14. Und wir lesen noch die ersten 4 Verse und machen dann kurz eine Pause. Wir sehen also jetzt hier den Punkt Nummer 5. Jesus wird Vorbereitungen treffen, auf dass die Jünger in der Zukunft wieder mit Jesus physisch vereint werden können, wo auch er ist, und zwar in der Gegenwart des Vaters. Ich gehe weg, ihr könnt nicht zu mir hinkommen, aber ich bereite euch dort eine Stätte. Er bereitet jetzt vor, damit sie eines Tages dort physisch wieder mit ihm vereint werden können. Und darum geht es jetzt hier in den ersten 4 Versen des 14. Kapitels. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Was ist das Ziel? Damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sehnte sich danach, mit seinem Vater zusammen zu sein. Aber er sehnte auch sich danach, dass seine Jünger dorthin kommen, wo er mit dem Vater ist. Jesus Christus freut sich auf die Ewigkeit mit uns. Haben wir uns da jemals darüber Gedanken gemacht? Er sehnt sich danach, dass wir diese innige Gemeinschaft mit dem Vater, die er von Ewigkeit her genossen hat, dass wir die mitgenießen. Das bereitet er jetzt vor. Das ist ein hohen Preis, den er dafür bezahlen muss. Was für ein Heiland haben wir hier. In der dunkelsten Nacht seines Lebens. Er wird gleich Blut schwitzen. In der schwierigsten Nacht seines Lebens, wo eigentlich seine Jünger ihm jetzt Trost zusprechen sollten, denkt er nicht über sich selbst. Aber er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Er ist darum bekümmert, er sieht, es wird schwer sein für die Jünger, wenn er sie jetzt verlässt. Es wird noch schwerer für ihn sein, diesen Weg zu gehen. Und doch, worauf ist er bedacht? Er ist auf das Wohl seiner Jünger bedacht. Und er will sie ermutigen. Er sagt, hört zu, ich gehe zwar weg, aber ich werde euch eine Stätte bereiten, wo ihr mir nachkommen könnt. Ich werde euch zu mir holen. Glaubt an Gott. Glaubt an mich. Und so kümmert er sich hier um seine verwirrten und besorgten Jünger. Wie kommt auch hier die Dreieinigkeit ins Spiel? Klar ausgedrückt, glaubt an Gott, glaubt an mich. Wir sehen, dass Vater und Sohn eins sind. Diese Eins-Vereinigung, zu der jetzt auch der Vater zurückkehrt, drückt sich auch in unserem Glauben aus. An Gott zu glauben ist an Jesus zu glauben. An Jesus zu glauben ist an Gott zu glauben. An den Sohn zu glauben, an den Vater zu glauben. Wenn der Vater verherrlicht wird, wird der Sohn verherrlicht. Wir sehen also hier, wie Jesus darstellt diese Vereinigung, diese innigste Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der Grund, warum sie sich jetzt dem Sohn anbefehlen können, nicht was da, der Grund, warum sie an ihn glauben können, ist, dass wenn er auch Abschied von ihnen nimmt, es doch zu ihrem Vorteil ist. Denn er bereitet ihnen eine Stätte, er bereitet einen Ort vor, an dem sie wieder vereint sein werden mit ihm. Glaubt an mich, setzt euer Vertrauen, setzt alles auf eine Karte, und zwar auf mich. Denn ich werde euch zum Vater führen. Ich glaube, Vers 5 ist ein guter Einstieg in den zweiten Teil. Und insofern machen wir jetzt kurz eine Pause und fangen dann wieder an mit Punkt Nummer 6.